Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wenn die Pizza schmeckt, dann essen wir sie gern mal ganz auf, auch wenn wir nach der Hälfte eigentlich schon satt sind. Damit kann der menschliche Körper aber wohl ganz gut umgehen. Zumindest der von jungen, gesunden Männern zwischen 22 und 37 Jahren. Mit denen haben Forschende aus Großbritannien Tests gemacht. Die Probanden sollten Pizza essen, einmal so viel, bis sie angenehm satt waren und dann so viel, bis sie nicht mehr konnten. Manche Teilnehmer schafften 2,5 Familienpizzen und damit weit mehr als doppelt so viele Kalorien, wie Fachleute pro Tag empfehlen. Aber direkt nach der Riesenmahlzeit waren die Blutzuckerwerte nicht höher als bei einer normal großen Portion und auch die Blutfettwerte stiegen nur leicht an. Daraus schließen die Forschenden, dass es okay ist, beim Essen ab und zu mal über die Stränge zu schlagen. Ungesund wird es erst, wenn man dauerhaft sein Sättigungsgefühl ignoriert und zu viel isst. Das kann dann zu den bekannten Problemen wie Übergewicht, Diabetes und Gefäßerkrankungen führen. Ab 1940 sperrten die Nationalsozialisten 450.000 jüdische Bewohnerinnen und Bewohner der polnischen Stadt Warschau in einem kleinen Stadtbezirk in ein Ghetto. Dort konnte sich das Fleckfieber, das typhusähnliche Symptome hat, rasant ausbreiten. Schnell steckten sich viele an. Aber im Oktober 1941 gingen die Infektionszahlen plötzlich auf Null zurück. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt anhand von historischen Aufzeichnungen herausgefunden, dass die Menschen im Ghetto die Pandemie selbst eingedämmt haben. Es wurden Infoveranstaltungen zur Hygiene organisiert und es gab sogar eine Untergrundmedizin-Uni, in der Menschen im Kampf gegen das Fleckfieber ausgebildet wurden. Außerdem wurde Abstand halten schnell selbstverständlich und die Menschen blieben zu Hause. Die Forschenden schätzen, dass durch die Maßnahmen mindestens 100.000 Menschen erstmal überlebt haben. Die meisten wurden dann aber von den Nationalsozialisten umgebracht. Ein Tag hat 24 Stunden, weil die Erde so lange braucht, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Zumindest so grob, denn tatsächlich wird es jeden Tag ein ganz klein bisschen länger, weil die Erde nämlich nicht gleichmäßig rotiert, sondern dabei ein bisschen taumelt und schwankt. Das liegt unter anderem an der Anziehungskraft des Mondes, an Bewegungen der Ozeane oder an Erdbeben. Wie genau sich die Erdrotation dadurch verändert, konnte bisher nur mit Hilfe eines auf der ganzen Welt verteilten Netzwerks von Radioteleskopen ermittelt werden. Und es dauerte einige Tage, um die Daten auszuwerten. Jetzt können Forschende aus München die Erdrotation in Echtzeit von einem einzigen Ort aus messen, mit einer speziellen Anlage aus 4 Ringlasern. Das ist zwar noch nicht ganz so genau wie das weltweite Netzwerk aus Radioteleskopen, aber die Forschenden arbeiten weiter dran. Die Daten über die Verschiebung der Erdrotation sind unter anderem wichtig für die Kalibrierung von GPS-Satelliten und für Forschung zu Erdbeben und Vulkanen. Weniger Zufriedenheit und gute Gefühle, aber auch weniger Angst und schlechte Gefühle. Diesen Effekt hatte die Corona-Pandemie in den ersten paar Monaten im Schnitt auf das subjektive Wohlbefinden von Menschen in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von 2 Psychologen aus Leipzig und St. Louis. Dafür haben sie zwischen Dezember und Mai fast 1000 Menschen befragt. Die Veränderungen im subjektiven Wohlbefinden zeigten sich erst ab März und dabei war ein Muster zu erkennen. Schlechter fühlten sich besonders Menschen, die die Corona-Pandemie als Bedrohung empfanden oder versuchten, die Situation mit Alkohol oder Drogen zu bewältigen. Menschen, die das Ganze dagegen als Herausforderung sahen und Probleme aktiv lösten, fühlten sich besser. Die Studie wird noch 18 Monate lang weitergeführt. Dabei soll auch untersucht werden, wie sich die Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt auswirkt. Zum Beispiel auf die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice. Hätten die Menschen gewusst, was der Wissenschaftler über sie schreibt, hätten sie ihn vermutlich nicht bei sich aufgenommen. 1972 veröffentlichte der Anthropologe Colin Turnbull ein Buch mit dem Titel The Mountain People, in dem er über das ostafrikanische Volk der Ik aus Uganda berichtet. Darin bezeichnet er die Menschen als selbstsüchtig und lieblos. Er ging sogar so weit zu empfehlen, sie umzusiedeln und umzuerziehen. Eine Anthropologin sagt jetzt, die Ik sind alles andere als selbstsüchtig. Turnbull habe die Menschen in den 1960er Jahren untersucht. Damals gab es eine lange Hungerperiode. Unter solch extremen Umständen generelle Aussagen über eine Kultur zu machen, sei nicht möglich. Tatsächlich sei es den Ik wichtig, miteinander zu teilen und zu kooperieren. Das haben aktuelle Erhebungen der Forscherin ergeben. Zudem gäbe es unter den Ik den Glauben, dass selbstsüchtige Menschen von übernatürlichen Kräften bestraft werden können. Gerade die, die im Sommer mit Bus und Bahn unterwegs sind, wissen das. Achselschweiß kann wirklich unangenehm riechen. Forschende der Unis York und Oxford beschäftigen sich schon länger mit dem, was da unter unseren Armen passiert. Dort lebt eine Vielzahl spezieller Bakterien. Zusammen bilden sie das Achselhöhlenmikrobiom. Einige der Bakterien verwandeln eigentlich geruchlose Bestandteile unseres Achselschweißes in üblen Geruch. Deos blockieren oder töten eine Vielzahl dieser Bakterien. Die Forschenden haben jetzt aber herausgefunden, dass es gar nicht nötig ist, wahllos Bakterien zu töten. Sie haben ein Protein gefunden, das den Bakterien hilft, die Substanzen in unserem Schweiß zu erkennen, aufzunehmen und daraus den üblen Geruch zu machen. Den Forschenden zufolge reicht es, dieses Protein an seiner Hilfsarbeit zu hindern und damit den Geruch zu stoppen. Deos könnten dann viel zielgerichteter und genauer arbeiten.
Deutschlandfunk Nova.